Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von Schrank TV Talk. Heute freue ich mich besonders, und zwar deswegen, weil ich zwei Gäste begrüßen darf. Petra Paulsen, Bestseller-Autorin, und Never Forget Nikki. Nikki, schön, dass ihr hier seid.
Danke für die Einladung.
Danke.
Dankeschön.
Es ist für mich wirklich ein ganz tolles Gefühl, mit zwei Leuten zusammenzusitzen. Kannte ich bislang nur mit Thorsten Schulte und Florian Homm. Und ich lasse euch zwar nicht alleine, aber ich würde trotzdem gerne so ein bisschen in die Gesprächsrunde an Anfang, das quasi, du bist ja Lehrerin und Nikki war, bis wann warst du noch Schüler, wenn ich fragen darf?
Bis vor 2 Jahren.
Bis vor 2 Jahren. So, und es würde mich mal interessieren, ihr habt ja gerade 2 Bücher geschrieben, ganz neu und frisch. Petra, Zivilcourage, Frieden und Freiheit für alle. Und Nikki hat Mein Weckruf für Deutschland, Never Forget Nikki. Auf unserem Kanal findet ihr auch die dementsprechenden Interviews dazu. Was würdest du denn, Nikki, für eine Frage stellen, so als Lehrerin, wenn man sich so kennenlernt, so auf einer Party? Ich meine, ihr habt voneinander gehört, er weiß, wer du bist, du weißt, wer er ist. Über was würdet ihr euch unterhalten?
Naja, ich würde ihn erstmal fragen, was er beruflich macht und wie er sich die Zukunft in Deutschland vorstellt. Das wäre meine Frage an Nikki.
Und ja, so, dann darf ich nachher wahrscheinlich eine Gegenfrage stellen, schätze ich, aber dann erstmal zur Antwort.
Ja, klar.
Ja, gerne. Also ich mache, habe mich selbstständig gemacht. Ja, ich bin jetzt Jungunternehmer. Das heißt also, ich habe meinen YouTube-Kanal. Ich habe diverse andere Projekte gerade am Laufen, wie zum Beispiel mein erstes Buch jetzt. Davor habe ich eine Ausbildung gemacht zum Sozialversicherungsfachangestellten. Und davor habe ich eine Wirtschaftsschule besucht.
Mhm. Muss man dazu sagen, wir haben uns ja kennengelernt, wo ich ganz groß gesagt habe, merkt euch diesen Namen, aber Forget Nikki. Da hat es ja gerade angefangen. Ich sag mal so, da wurdest du ja gemobbt.
Ja,
da
genau.
Da gab es ja dieses Tribunal, kann ich mich noch grob erinnern, ne, wo du gegenüber saßt oder die Ausbilder dir gegenüber. Und jetzt hast du irgendwann dich entschlossen und sagst, ich mache mich selbstständig. Ist ja auch schon mal ein relativ großer Schritt.
Das war auf jeden Fall ein sehr großer Schritt. Also ich habe ja, wie gesagt, die Wahl habe ich eigentlich so gesehen gar nicht gehabt. Denn im Endeffekt war es ja so, dass man mir gesagt hat, entweder ich stelle komplett meine Interaktivitäten ein, ich stelle meine Arbeit ein, ich gebe meine Meinung komplett auf, ja, weil das ja eben nicht zum Haus passen würde, was ich mache. Also es gehört hier nicht ins Haus. Mhm. Ja, dazu gesagt eben, es war öffentlicher Dienst. Ja, ich sage mal, ich habe mich mit der Arbeit gut ausgekannt, ich habe bei einer Unfallversicherung gearbeitet und habe da eigentlich sehr solide Leistungen abgeliefert bis da, wo ich war. Und ich sag mal, dann kam eben, dass wir werden dich so oder so rausschmeißen, wenn es aus politischen Gründen nicht geht, dann eben anders. Und das ist auch tatsächlich erfolgt. Also ich habe es dann so bekommen rechtlich, dass dann eben gegen mich vorlag, dass ich eine Nebentätigkeit ausüben würde mit meinem YouTube, mit meinem Journalismus, was nicht genehmigt worden ist. Dazu muss ich sagen, ich habe das ganz offen beim Vorstellungsgespräch kommuniziert. Da waren die Inhalte aber noch nicht so politisch. Da war es eher so ein bisschen gegenüber diverse gesellschaftliche Themen, ja. Da war es dann okay und dann haben sie mich mit dem Punkt eben rechtlich angegriffen. Ich war da auch bei mehreren Anwälten und im Endeffekt hat man sich auf einen Aufhebungsvertrag dann geeinigt.
Wie ist es bei dir, Petra? Wir hatten uns ja darüber unterhalten, das scheint es dann noch ein bisschen humaner zu sein an deiner Schule.
Ja.
Wir werden ja darüber gesprochen, aber kennst du auch so eine Fälle? Ich fand es sehr erschreckend, dass also so, man kann sagen, wie so eine Gesinnungsdiktatur vorgegangen wird gegen junge Menschen. Kannst du dir das vorstellen oder hast du sowas noch nicht erlebt jetzt bei dir im Umfeld?
Also ich kann das jetzt nicht sagen, dass ich jetzt konkret Leute kenne, denen sowas widerfahren ist. Also ich habe Nikki auch vor, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, ein Dreivierteljahr oder so, habe ich ihn das erste Mal auf YouTube gesehen. Dazu muss man wissen, ich habe weder also irgendwie was abonniert oder so, sondern ich klicke einfach immer mal rein und gucke mal wieder, was der macht oder mal der, um nicht auch irgendwie so in einer Filterblase letztendlich zu landen. Also ich persönlich kenne niemanden, aber ich kenne durchaus Leute, die sagen, weil sie eben eine Praxis haben oder so, ich halte mich lieber zurück, weil ich habe Angst, dass mir dann plötzlich meine Patienten fernbleiben oder so. Und wo ich denke, das kann doch alles gar nicht sein in diesem tollen Deutschland 2019, dass Leute wirklich Angst haben, sich irgendwie zu äußern und ja, gut, du bist natürlich dann durch deinen Kanal bist du natürlich dann auch an die Öffentlichkeit gegangen Und aber ich denke, auf der einen Seite wird Vielfalt gepredigt, Diversity, das ist ja eines der Schlagwörter. Genau, ja. Auf der anderen Seite wollen wir irgendwo die Einfalt und eben keine Meinungspluralität, sondern eben anscheinend so eine Gleichmacherei und alle sollen der Meinung sein und dem Narrativ folgen, der irgendwie ja durch Medien und die Politik vorgegeben wird. Und das finde ich schon wirklich erschreckend, muss ich sagen. Also das finde ich wirklich besorgniserregend.
Hättest du so eine Ausbilderin wie Petra gehabt, dann wärst du wahrscheinlich immer noch bei der Unfallversicherung.
Das kann man so sagen. Also auf jeden Fall wäre ich da sehr dankbar dafür gewesen tatsächlich, weil was mir da wirklich offen kommuniziert wurde, das habe ich im letzten Interview schon gesagt, es wurden so Sachen gesagt, wir werden deine Zukunft zerstören, wir haben Kontakte zu verschiedenen Leuten und wenn ich dieses Gespräch jetzt erwähnen würde, also was da eben stattgefunden hätte, das hat ja eh nicht stattgefunden, es gibt ja keine Zeugen. Das war ganz klar die Intention von dem Gespräch, also mir Angst machen, mich dazu zu bringen, meine Internetaktivitäten einzustellen. Und wie gesagt, es ist halt sehr problematisch, dann rechtlich was zu machen, wenn man da wegen Mobbing klagen möchte. Dann müsste man 6 Monate ein Mobbing-Tagebuch geführt haben. Generell gibt es Tatbestand Mobbing so in der Form rechtlich jetzt auch nicht. Dann gab es natürlich diese Sache mit der Mäßigungspflicht im öffentlichen Dienst, wo es zwar so war, dass ich das machen darf, aber da gibt es natürlich auch Grenzen, wo man dann eben gestritten hätte. Und ich sag mal, im Endeffekt lief es darauf hinaus, ich hatte eben keine empathische Ausbilderin, ich hatte keine Frau Pausen als Ausbilderin, ich hatte jemand, der ganz klar seine politische Agenda durchdrücken möchte. Und da wurde mir auch ganz klar gesagt, eben, du kannst es dir aussuchen, entweder du machst jetzt hier mit bei uns, du hörst auf mit deinem dummen Rechtspopulismus, Zitat, ja, oder wir zerstören deine Zukunft. Also wir sorgen auch dafür, dass du keine Jobs mehr kriegst, beziehungsweise im öffentlichen Dienst. Das war ja immer so meine, wo ich halt gesagt habe, ich mache was in der Richtung Verwaltung, vielleicht auch eine Beamtenlaufbahn, das habe ich mir immer alles im Kopf gut vorgestellt, da habe ich auch ein bisschen drauf hingearbeitet, ja, und vielleicht hat es das Schicksal so gewollt, also ich wollte das Ganze eigentlich immer nebenbei machen, eben was Kreatives, ja, was mit Medien, das war immer so mein zweites Standbein, schon jahrelang davor, und dann kam das dann eben so, dass ich eben, wie gesagt, dadurch, dass eben so Druck auf mich ausgeübt wurde, jetzt mich ganz für diese Sache entschieden habe, heißt also mit einer Ausbilderin, die gesagt hätte, ja, ist nicht meine Meinung, aber ich kann damit eben leben, also und werde dich ganz normal weiter ausbilden, da hätte ich jetzt wahrscheinlich, würde ich da immer noch sitzen in der Unfallversicherung.
Also kannst du eigentlich irgendwie dem Schicksal dankbar sein, ne, dass es soweit ist?
So gesehen
du,
schon.
Guck mal in den jungen Jahren, dass du quasi deine Berufung gefunden hast. Ist doch so, ne? Den anderen Ruf?
Das ist wirklich meine Berufung. Ich merke das jetzt auch, wie gesagt, ich kann nur allen Menschen danken, die mich unterstützen, weil es eben auch wahnsinnig gut läuft und weil ich eben auch immer neue Ideen habe. Ich merke halt, das Kreative hat mir schon immer gelegen. Nur man sagt halt in dem Alter immer, es ist halt gut, eine Grundlage zu haben, was Solides erstmal zu haben. So bin ich ja auch drauf. Ich bin ja selber recht konservativ eingestellt und ich sag mal, jetzt ist es natürlich so die Frage, ich denke, es wird sich vielleicht auch irgendwann die Möglichkeit geben, was Ähnliches nachzuholen später, vielleicht auch in einem Deutschland, wo es nicht mehr nach der Gesinnung geht, so denke ich zumindest, ja, weil aktuell ist natürlich so, dass versucht wird, mein Gesicht öffentlich zu verbrennen, das haben wir schon drüber gesprochen.
Was mich jetzt interessieren würde, ist natürlich so, aus dem Mainstream, ich gucke ja nun kein Fernsehen, seit Jahren, die Leute, die mich verfolgen, wissen es, aber die klassischen Interviews, die da geführt werden, Maischberger und Lanz, wie sie alle heißen, auf einer klassischen Muster ab. Man unterhält sich, hast du eine andere Gesinnung, wirst du diffamiert. Ich würde es aber interessanter heute mal finden, dass wir mal anders umgehen mit unserem Interview. Und zwar, Greta ist ja der Name, der wie Jesus fast, wie der Heilsbringer, wird mittlerweile ja überall erwähnt. Und wir hatten ja kurz philosophiert, auch in unserem letzten Interview, wie es dazu kommt. Weil die Fragen, die kann mir so richtig keiner beantworten. Jetzt interessiert mich mal, vielleicht könnt ihr in Interaktion noch mal drüber reden. Weil Petras Lehrerin, das heißt, sie hat Schüler, sie ist in einer Schule tätig. Du bist ein Ex-Schüler und hast mir vorhin erklärt, weil ich wissen wollte, was ist da los? Kam die irgendwie irgendwas im Essen drin, irgendein Mittel, dass sie dafür sich nicht blind werden oder komische Gedankengänge haben? Vielleicht kannst du mit Petra mal versuchen, die Sache zu erforschen, aus deiner Sicht, warum das so ist und wie sie es sieht.
Also bin ich jetzt praktisch dran mit einer Frage stellen. Ja, also, ja, das erste, was mich gleich sehr interessiert, ist nämlich, wie du das wahrnimmst, ja, was ich ja auch schon immer wieder schilder, ist in der Schule wirklich so politische Indoktrination bei vielleicht Lehrerkollegen oder eben auch anderen so auf der Agenda oder würdest du meinen, dass bestimmte Narrative, die eben gerade so gesellschaftlich vorhanden sind, dass sie in der Schule gestärkt werden sollen. Zum Beispiel jetzt konkret, soll man Migration positiv betrachten eher, soll man vielleicht ARD und ZDF als was Positives darstellen, wo man unbedingt die Informationen rauszieht. Wie ist so deine Erfahrung da?
Also ich kann das ich bin ja eben Lehrerin für naturwissenschaftliche Fächer. Von daher ist das teilweise schwer einzuordnen, was so in den gesellschaftspolitischen Fächern stattfindet. Da sitze ich ja nicht selber mit im Unterricht. Aber ich weiß, es gibt eben Schulbücher wirklich, wo eben auch dann drinsteht der menschengemachte Klimawandel, wo ich dann natürlich als Naturwissenschaftlerin auch mich frage, naja, das ist hier schon so wie so ein Dogma. Warum steht da nicht der mutmaßlich menschengemachte Klimawandel oder so, dass man eben auch noch andere Meinungen zulässt? Und von daher ist das für mich teilweise wirklich schwer einzuschätzen. Aber ich habe ja nun selber auch Kinder. Einer davon geht ja noch zur Schule, mein jüngster Sohn. Und der kommt ganz oft nach Hause und sagt eben halt auch, der Lehrer hat wieder und das geht doch nicht. Und dann sage ich auch, mach dich stark. Ne, der wird jetzt 18. Ich sage, letztendlich bist du ein junger Erwachsener. Und dann musst du auch mal sagen, nee, so läuft das nicht. Und muss doch wirklich miteinander ins Gespräch kommen und verschiedene Standpunkte abklopfen, um dann eben vielleicht dann im besten Fall dann auch so einen Konsens zu finden und zu sagen, jetzt machen wir irgendwie einen Kompromiss. Oder man geht auseinander und sagt, ich habe trotzdem meine Meinung behalten, aber es war interessant, deine Meinung zu hören. Und das, glaube ich, ist teilweise nicht mehr gegeben, dass wir einfach auch gar nicht mehr wirklich diskutieren in der Schule. Das ist so mein Eindruck.
Das kann ich eigentlich nur bestätigen. Also was ich immer so gemerkt habe, der offene Diskurs fehlt halt. Also Es gibt halt nicht wirklich so die Möglichkeit zu sagen, ich sehe das komplett anders. Also wenn da irgendwas behandelt wird im Unterricht, ja, und wir reden jetzt nicht wirklich von handfesten Fakten, wir reden zum Beispiel jetzt so, ich kenne es doch konkret aus meiner Schulzeit, dass es zum Beispiel ein Arbeitsblatt ist, wo man eben das Thema Migration behandelt, ja. Und dann wird halt überhaupt nicht behandelt, zum Beispiel Thema Kriminalität, ist die dann vielleicht gesteigert im Land, wo die Herkunftsländer sind, eben, dass da andere Mentalität herrscht und so. Wenn man sowas anführt, das wird ganz schnell so in diese Rassismus-Schublade. Ich meine, jetzt als Naturwissenschaftslehrerin hast du da wahrscheinlich weniger Berührungspunkte, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas auch an Schulen generell ein Thema ist, also wie mit sowas umgegangen wird, oder?
Naja, ich meine, also Schule möchte sich natürlich auch gerne ein Label geben. Und das ist ja dann auch, ne? Wir sind eben halt Schule gegen Rassismus.
Und weltoffen. Ne?
Genau. Und das ist eben natürlich jetzt die Agenda. Und Globalisierung ist was ganz Tolles. Das wird ja immer so tatsächlich verkauft. Aber wenn man mal hinter die Kulissen guckt, was eben Menschenhandel, Organhandel und diese Dinge angeht, dann ist das eben gar nicht so toll. Ne? Und uns werden ja auch gar nicht letztendlich die Vorteile genannt. So, warum ist Multikulti besser als eine relativ homogene Gesellschaft? Und da muss man natürlich fragen, was steckt dahinter? So, und ich glaube, das ist tatsächlich auch, also wer sich damit intensiver beschäftigt, und ich habe das ja in meinem ersten Buch auch gemacht, so diese Migrationswaffe, über die ja auch Kelly Greenhill berichtet hat. Und das sind ja auch tatsächlich, das ist ja nicht irgendjemand, das ist ja keine Verschwörungstheoretikerin, das ist eine Professorin an der Harvard University. Das ist ja letztendlich von ihr auch so nachgewiesen. So, und ob man den wie heißt der noch? Ob das der Sutherland war, der das eben ja auch gesagt hat, ne, oder der Weber von der CSU, der jetzt ja seinen Posten eben nicht bekommen hat, den hat jetzt Frau von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin dann. Das sind ja alles Leute, der Timmermann war das, Entschuldigung, nicht der Weber, sondern der Timmermann, der ja eben halt auch gesagt hat, es wird sozusagen kein Land der Erde mehr geben, wo es eine monoethnische, monokulturelle Gesellschaft gibt. Und da muss man sich ja fragen, warum wird das, wird uns das so als so segensreich und toll verkauft? Da müssen ja tatsächlich bestimmte Interessen hinterstecken. Sei es nun, dass man eben billige Arbeitskräfte bekommt, dass man meint, ja, wenn die Welt vermischt ist, was ja eigentlich gegen das Völkerrecht ja auch verstößt, dann wird es letztendlich besser. Und das sind so Sachen, da kann ich persönlich nicht dran glauben.
Jetzt kurz für die Zuschauer, warum verstößt es gegen Völkerrecht? Wo steht es drin?
Es gibt das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und das sind ja so gesellschaftliche Umwälzungen halt. Und da ist ja letztendlich nie jemand gefragt worden. Das ist uns ja immer so unterschwellig ja, indoktriniert, wenn man das so will, ja auch worden halt, ne?
Genau, das ist so eigentlich ein Stichwort, wo ich da mich zu einklinken kann, weil im Endeffekt ist es ja so, ich glaube, die Schule ist mehr oder weniger ein Vollstrecker. Also sie haben das nicht erfunden, dass diese Ideologie eben kommen muss, aber sie wissen ungefähr, was sie zu vermitteln haben. Heißt also, diese Sachen sind gegeben, die Bilder, die man eben nähren soll, dass man diese weiter immer zeichnet. Und ich glaube, das ist so das Problem, was ich auch immer wieder gesehen habe. Der einzelne Lehrer kann da eigentlich recht wenig zu. Klar gibt es da welche, die auch ihre eigene politische Meinung mit einfließen lassen. Das ist wieder ein eigener Fall. Aber ich meine eben das konkret, wenn eben zum Beispiel jetzt das Thema Migration im Politikunterricht behandelt wird, ja, dann gibt es natürlich gewisse Leitlinien, wie das behandelt werden sollte. Ja. Und ein ganz großes Schlagwort ist da eben, dass man eben möglichst antirassistisches Thema behandelt. Ja. Also dass man eben nicht Rechtspopulismus fördert, so nennen die das ja. Also die sagen eben, andere Meinungen dazu werden immer per se gleich rechtspopulistisch und solche Weltbilder sollen ja nicht gefördert werden. So habe ich das dann mitbekommen. Da gibt es ja Initiativen wie zum Beispiel eben Schule ohne Rassismus oder sowas. Ja, das klingt alles immer ganz gut erstmal, wenn man eben dahinter guckt, was es eben heißt, ja, ist es eben oft so, es geht gar nicht konkret darum, das sind so meine Erfahrungen, jetzt wirklich aktiv Rassismus, der stattfindet, zu bekämpfen, sondern eben auch Meinungen, die sich generell gegen Einwanderung richten. Also kritische Meinungen über Einwanderung sind dann gleichgesetzt mit Rassismus und gegen Rassismus sind wieder alle. Also deswegen kann man das dann gut rüberbringen. So habe ich es in der Schule immer sehr empfunden. Es ist so schön versteckt. Es ist nicht so eine bewusste Indoktrination, weil da würden ja alle aufschreien, die Eltern. Es ist eher so, dass man so das Ganze sehr selbstverständlich rüberbringt. Das ist eigentlich so das Türkische. Man versucht wirklich selbstverständlich, wie du auch schon sagtest, eben menschengemachter Klimawandel, das steht da einfach so da. Ja, und man debattiert gar nicht so darüber, das ist gar nicht erwünscht. Es ist einfach so ein Fakt, was der junge Mensch eben aufsaugt, was er dann irgendwann wiedergibt. Und dann, wenn er irgendwann selber mal 20, 30 ist, sagt er das so wie 1 plus 1. Hat er gelernt, ist so und so und da kann man dann auch wenig ändern. Das ist, glaube ich, die Agenda.
Genau. Und wenn man guckt, ne, der UN-Migrationspakt, der sieht das ja auch eben halt so vor, dass die Medien ja auch nur positiv berichten sollen. Und das ist jetzt eben die politische Agenda. Und das Interessante ist ja, also wenn man Frau Merkel ja vor noch gar nicht so langer Zeit hat zu diesem Thema reden hören, und das kann ja wirklich auch jeder bei YouTube sehen, diese Videos, da hat sie ja tatsächlich sich um 180 Grad gedreht, was so ihre Aussagen zum Thema Migration angeht. Und da fragt man sich natürlich, woher kommt das und was stecken da für Absichten tatsächlich hinter? Ja.
Welche Absichten stecken dahinter?
Ich habe es ja eben schon gesagt, billige Arbeitskräfte, dann nach dem Motto Migration, Weltherrschaft.
Und du sagtest Agenda, ich frage, ist das eine Agenda? Aber wer hat jetzt die Agenda entworfen? Wer steht über der Agenda?
Naja, ich meine, wenn man so guckt, da sind ja ganz viele NGOs dahinter, die von Soros ja auch, diese Open Society Foundation, offene Gesellschaft. Aber ich habe das Gefühl, je mehr dieses offene Gesellschaft gefordert wird, desto mehr wird das zu einer, ich will nicht sagen jetzt offenen Anstalt, aber es wird ja, also es gibt ja immer mehr Reibung und immer mehr Konflikte letztendlich auch. Und wenn man guckt, diese Globalisierung, das hat ja auch Kissinger gesagt, das ist eben halt ja ein amerikanisches Produkt. Ne? Und die Frage ist eben, ja, wem dient das letztendlich? Ne? Also wer hat den Nutzen davon? Und ich denke mal, da sind viele Bürger, die das mittlerweile kritisch sehen. Also ich bin ja die Letzte, die jetzt nur irgendwie sich irgendwelche YouTube-Videos anguckt, wobei ihr beide macht ja super Videos. Und die kommen ja auch wirklich ohne Hass und Hetze aus. Und das finde ich auch gut. Also das Problem ist ja, werden ja alle zu Opfern gemacht. Wenn man eben diese illegalen Kriege anguckt, und da wird nichts unternommen, wenn man jetzt guckt, was gerade im Iran auch passiert. Da werden ja noch die Füße stillgehalten und wir können ja nur hoffen, dass es auch weiterhin so bleiben wird. Aber diese ganzen Rüstungsexporte und was da alles so dranhängt, da fragt man sich natürlich, was soll das und wem nützt das? Und da gibt es ja auch tatsächlich auch Belege, diese eine Weltregierung, die ja wirklich auch gewollt ist.
Das ist Verschwörungstheorie.
Nein, das ist keine Verschwörungstheorie. Also das hat ja auch der James Warburg auch gesagt. Ne? Also wir werden eine Weltregierung haben, entweder friedlich oder eben halt...
Paul Warburg. Das war der erste
Chef der Reserve Bank. Nee, ich glaube, das war James Warburg.
Ja. Okay.
Ja.
Wie auch immer, Fakt ist eins, du hast in deinem Buch eine Menge beschrieben, weil du gerade über NGOs und bestimmte Hintermänner sprachst. Da ging es auch unter anderem auch um die Atlantikbrücke. Mhm. Spannend fand ich dabei, weil es geht ineinander ein bisschen über. Sigmar Gabriel, der sympathische Sigmar Gabriel, der mittlerweile eine Volldiät gemacht hat, indem er seinen Wagen einfach bloß verkleinert hat.
Ja, genau.
Kurz eine Anekdote am Rande, wenn ich kurz was erläutern darf. Er war doch derjenige, der das Wort Pack als erster verwandt hat.
Genau,
ja. Ist ja bekannt, ne? Heidenau, da waren die ersten Proteste. Also da ging es damals um einen Baumarkt. Da sollten Migranten sollten untergebracht werden. Und da hat er die Leute, die sich da gewehrt haben, die haben sich als Pack bezeichnet. Und der Osten sowieso als Pack. Mit meiner kleinen Tochter war ich vor 3 Wochen in Ahlbeck auf Usedom. Das heißt kein Witz. Wen sehe ich da direkt an der Promenade? Sigmar Gabriel. Da denke ich, das ist ja interessant. Also der Osten ist eigentlich Pack für ihn, aber wenn der Strand und das Wetter passt, dann ist es okay. Also wurde Pack ja eigentlich verkehrt. Das ist kein Witz. Guck mal, wer da rumrennt, habe ich ihr auf Handy noch gezeigt. Nee, was will ich damit sagen? Du hast sehr schön in deinem Buch beschrieben. Er ist jetzt der Vorsitzende der Atlantikbrücke. Er beerbt Merz. Interessant. Richtig. CDU-Mann, jetzt SPD-Mann.
Genau.
Und wenn wir uns anschauen, weißt du selber, hast du alles super recherchiert. Wo er noch Wirtschaftsminister war, hat sich vorher aufgeregt und hat gesagt, das kann nicht sein, dass Deutschland hier Weltmeister ist bei den Militärausgaben.
Genau.
Und er kommt an die Macht, verdoppelt aber erstmal die Ausgaben und macht Geschäfte mit Saudi-Arabien.
Genau.
Und das sind natürlich diese Leute. Das finde ich gut, dass du die Themen ansprichst, weil das geht ein bisschen tiefer, als zu sagen, was andere Berufskollegen von uns machen. Die sagen, die Merkel ist schuld, die Merkel. Aber es geht dann ein bisschen tiefer. Oder mal am Rande einwerfen. Wie siehst du denn, Niki? Oder gehst du nicht in die Thematik, so rein Atlantikbrücke und so, ist nicht so ein Thema?
Ich sage mal, ich empfinde das eher als so eine Art Ideologie, die verschiedenen Ursprung hat. Also nehmen wir zum Beispiel die Ideologie der politischen Grünen, ja, die sich ja über die letzten Jahrzehnte immer weiter gewandelt hat, wenn man das mal nachrecherchiert. Ja, also dieses extreme Buntheit, dieses Ideal, immer weiter verfolgt werden soll, das ist natürlich auch was ideologisch vorangetrieben wird von verschiedenen Kräften. Ja? Soros ist ja jetzt nur ein Beispiel dazu, das wird ja auch immer ganz gerne als Verschwörung abgetan, aber wenn man das schon hört, Open Society Foundation, da ist ein Milliardär, der da wirklich massiv investiert, dass eben bestimmte gesellschaftliche Veränderungen passieren, das kann man ja nicht einfach abtun, das muss man ja als Fakt registrieren. Was mir persönlich auffällt, ist eben, dass gerade diese Kräfte, die eben den politischen Grünen nahestehen, und die ja auch global agieren, dass die natürlich eine Art Agenda verfolgen. Ja? Der Sinn und Zweck dieser Agenda, der ist durchaus immer verschieden. Ich denke, bei manchen geht es um finanzielle Interessen, aber bei vielen, denke ich, ist es auch wirklich Ideologie. Sie denken, also sind davon überzeugt, dass die Welt eine bessere wäre, eine leichter kontrollierbare und vielleicht auch eine mit weniger Kriegen. Das ist deren Illusion, wenn man eben alle Völker praktisch zusammenbekommen würde. Und das ist ja das bezeichne ich gerne in meinen Videos so, No-Borders-Ideologie. Also heißt also die Abschaffung der Nationalstaaten. Was ich da immer sehr gerne dazu bringe, ist zum Beispiel Martin Schulz, der will ja die Vereinigten Staaten von Europa, dafür hat er auch geworben mal. Heißt also im Endeffekt, da fängt es schon im Kleinen an und wenn dann eben Europa ein einziger Staat ist, dann ist es auch gar nicht mehr so lange, bis man eben den Rest auch noch zusammenlegt. Das sind halt Schritte. Ja. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass es wirklich Menschen gibt, die denken, wir hätten eine bessere Gesellschaft, eine bessere Welt, wenn eben alle Kulturen zu einer werden würden. Ja. Aber wie gesagt, ich teile das natürlich nicht, das wissen die Leute ja, aber ich weiß, es gibt Menschen, die wirklich von Herzen sagen, nur so gibt es Frieden. Und vor allem ist es auch ein bisschen so ein Bewusstsein, gerade hier in Deutschland. Ich glaube, manchen wäre es wirklich ganz recht, wenn Deutschland abgeschafft wird. Das Gefühl habe ich persönlich für mich.
Warum? Die Frage ist, warum ist in den letzten Jahren dieses Bewusstsein massiv geschärft worden? Weil das war nicht schon immer so. Also in unserer Jugend, Ende der 70er, 80er Jahre, da war es nicht so. Nein. Da konnte man kontrovers über alle diese Themen reden. Völlig normal war das. Du hast die Meinung, hab die Meinung. Genau. Was ist jetzt eigentlich anders, wenn ich fragen darf, bitte?
Naja, also ich denke, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, also je länger der Zweite Weltkrieg vorbei ist, desto mehr wird eben halt auch nochmal auf unsere Schuld, die Schuld der Deutschen eben hingewiesen und nach dem Motto, wir müssen die Welt retten und wenn nicht wir, wer dann? Und das, glaube ich, hat sich tatsächlich gewandelt. Und ich meine, ich bin in Hamburg zur Schule gegangen, bin in Hamburg aufgewachsen. Da hatten wir die Popper, da hatten wir Punker, alles. Ne? Und alles also da, man konnte miteinander diskutieren. Wir hatten total interessante Gemeinschaftskundestunden. Da wurde es von allen Seiten beleuchtet. Und das, glaube ich, hat sich total gewandelt.
Hast du bei dir auch erlebt schon in der Schule?
Ich schätze einfach, dass so diese politische Korrektheit, das ist eigentlich das Schlagwort. Also wir leben halt so in einer hypomoralischen Zeit. Also heißt im Endeffekt, der neue Deutsche ist so, dass er praktisch unbedingt ein Gutbürger sein will. Also er will unbedingt zu den Guten gehören und alles Mögliche tun, damit er auch besonders gut ist. Dass er damit genau das Gegenteil davon erreicht im Endeffekt. Ja, das ist ihm gar nicht bewusst oder zumindest ist es vielen nicht bewusst. Viele Menschen sind einfach so lieb vom Wesen her, dass die wirklich denken, sie tun in dem Punkt was Gutes. Und das hat natürlich auch, wie ich schon sagte, viel mit der Erziehung zu tun, auch mit dem, was man an Schulen lernt und so. Wenn man eben bestimmte Idealbilder immer wieder gesagt bekommt, denkt man eben wirklich, das wäre das Gute und das andere ist das Böse. Es wird so ein ganz einfaches Schwarz-Weiß-Denken etabliert und das hat sich halt in den letzten Jahren ausgeprägt. Ich bekomme das ja mit, ich habe so mehr oder weniger den Verdacht, dass wirklich aktiv versucht wird, so die Kräfte, die man früher als bürgerlich, ja, als rechts der Mitte bezeichnet hat, dass man die nach und nach zurückdrängen und dann sogar ganz verschwinden lassen möchte. Also heißt im Endeffekt, was 1990 CDU, CSU gefordert haben, das findet man heute nur noch am sogenannten rechten Rand, wenn überhaupt. Und diese Agenda geht halt so weit, dass man eben diese Position immer weiter zurückdrängen möchte.
Ja, wobei ich denke, also das liest man ganz viel ja auch so, in, ob das unter YouTube-Videos ist oder auch in den Mainstream-Kommentaren, dass da, glaube ich, also es ist eine kleine Gruppe, die ganz laut schreit. Das sieht man eben auch so bei Fridays for Future. Ich meine, die haben natürlich jetzt gerade viele Leute zusammengetrommelt. Aber ich hatte jetzt gestern gerade Fokus auch gelesen und da sind ganz viele, die auch sagen, das ist ein moderner Ablasshandel und was soll das bringen? Und die ziehen uns den letzten Cent hier quasi aus der Tasche. Ich glaube schon, also das ist ja oft so, sobald es ans Geld geht, dass dann viele sagen, ey, halt stopp. Ich habe schon genug Kosten hier, die ich jeden Monat zu wuppen habe. Strom wird immer teurer und, und. Und sobald es ans Portemonnaie geht, glaube ich, da tut es eben halt weh. Und da fangen auch dann viele an zu sagen, wie soll ich das noch irgendwie gewuppt bekommen hier finanziell halt.
Also habt ihr noch Hoffnung, dass das nicht kommt? Obwohl die Impfpflicht kam durch jetzt die Organgeschichte, dass die sagen, die politische Klausel auch noch, dann lassen wir mal ab vom modernen Ablasshandel, von der CO2-Steuer. Meint ihr, das jetzt funktioniert?
Also wie gesagt, die Entscheidung liegt mal wieder bei Menschen an sich. Heißt also im Endeffekt, was Menschen wie wir machen können, wir können informieren, wir können Debatten anstoßen, aber ich sage, im Endeffekt wird sich das alles entscheiden, was eben der Einzelne bereit ist, selbst auch für seine eigene Freiheit zu machen, weil Freiheit ist etwas, was man sich geschichtlich immer wieder erkämpfen musste, beziehungsweise verteidigen musste. Und jetzt haben wir gerade einen Zustand, dass viele zu bequem dafür sind anscheinend. Also ich will jetzt gar niemand so in dem Sinne Vorwurf bequem machen, sondern diese Bequemlichkeit wurde ja auch installiert. Heißt also, man tut seine 8 Stunden arbeiten, ja, viele auch noch wesentlich mehr. Man kommt irgendwie rum, dann freut man sich vielleicht auf 1-2 Urlaube im Jahr und das ist so ein Leben, was dahin plätschert. Und solange das so im Grunde funktioniert, ist eigentlich alles gut, heile Welt, ja. Meine Hoffnung, das klingt jetzt vielleicht ironisch, aber Hoffnung ist in dem Sinne wirklich, dass die Menschen spätestens, wenn sie eben diese 1-2 Urlauben ja nicht mehr haben, Stichwort eben Kerosinverteuerung, Flugverteuerung, dass dann noch die ganzen Benzinabgaben, dass man noch weniger Geld übrig hat am Ende des Monats, wenn das alles kommt, dass dann auch ein gewisser Prozentsatz irgendwann merken wird, jetzt gönnen sie mir gar nichts mehr. Ja? Also wie gesagt, ich glaube, manche müssen halt erst immer lernen. Man hätte das vorher schon wissen können, dass es nicht so klug ist, diese Agenda zu unterstützen, die das eigene Portemonnaie leert, aber manche werden es dann erst schmerzlich so erfahren.
Die Leute wissen ja auch, dass die Flugzeugindustrie, die Großkonzerne, Aufträge mittlerweile gezeichnet haben für die nächsten 10 Jahre. Dauert ja ein bisschen, ehe so ein Flugzeug gebaut wird. Mhm. Dass dann in 10 Jahren doppelt so viele Flugzeuge unterwegs sind wie jetzt. Als Beispiel. Also das heißt also, die ganze Sache haut vorne und hinten ja nicht hin. Jetzt ist die Frage auch an den Schulen. Also kann ich euch wirklich euch beiden die Frage weitergeben. Du warst Schüler vor ein paar Jahren, du hast mit Schülern zu tun. Was geht denen eigentlich den ganzen Tag durch den Kopf? Befassen die sich mit so einem Ding? Oder was macht so ein Schüler im Jahre 2019? Frage ich mal Petra, was ist da los? Abseits der Schule.
Was macht ein Schüler? Also ich denke mal, ein großer Teil, was ich so mitbekomme, ist mit YouTube beschäftigt. Also wenn man Schüler so 5., 6. Klasse fragt, was willst du mal werden? Entweder Fußballstar oder YouTuber. Das ist das, was wichtig ist, lauter PC-Spiele. Und Schule spielt erstmal eine eher nebensächliche Rolle. Das kann ich so sagen. Und wo ich auch, ich versuche meine Schüler immer zu pushen und zu sagen, Mensch, macht euch Gedanken über eure Zukunft. Digitalisierung wird eine Rolle spielen. Es wird, es wird Arbeitslose geben, es wird sicherlich auch viele andere neue Jobs geben. Und ihr müsst euch vorbereiten, ihr müsst euch auf euer Leben tatsächlich vorbereiten. Und aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich bei Schülern ankommt.
Wie viele Leute aus deinem alten Umfeld wollen einen handwerklichen Beruf erlernen?
Das ist wirklich, könnte ich an einer Hand abzählen. Also vielleicht von der Schulklasse mit 30 Leuten, vielleicht 2 oder 3.
Stell dir mal vor. Es gab mal Zeiten, kennst du vielleicht auch noch, sag mal, Handwerk hat goldenen Boden. Das ist ein alter Spruch. Genau. Wenn du es jetzt jemandem sagst, dann sagen die, ist ja richtig verstaubt. Ich muss leider auch meine eigene Familie mit einbringen. Kannst ja nicht, wie soll ich sagen, meine Kinder denken ähnlich. Mhm. Ist nun mal so, kannst du nicht erzwingen. Und ihr habt ja auch ein Haus. Mhm. Habt ihr auch ein Haus?
Wohnung.
Okay. Geht einfach nur darum, unterhalte dich doch mal bitte mit Leuten, die irgendwie mit Handwerkern zu tun haben. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Ich habe jetzt, weil ich Fußbodenleger, nur ein Beispiel, mit einem Fußbodenleger mich unterhalten, da ging es nur um eine Parkettsache, okay? Hm. Der hat zu mir was total Interessantes gesagt. Die AK und dann die Berufsgenossenschaft haben eine Umfrage gemacht bei diversen Gewerken. Dachdecker, Fliesenleger, Kaminbauer, auch Fußbodenleger, nach dem Durchschnittsalter. Da hat er mich gefragt, was schätzen, wo das liegt? So. 28? Nee, 53. Der hat mich angeguckt, hat gesagt, Heiko, ich sag dir mal eins, in 5 bis 6 Jahren gibt es gar keinen mehr.
Richtig.
Hm. Ich sag, wie bitte? Ja. Da sagt er, kannst du froh sein, wenn deine Heizung kaputt ist, die wirklich gerade bei mir kaputt ist im Übrigen, ruf doch mal an bei so einer Heizungsfirma, die lachen dich aus. Hm. Weil wir haben einen Bauboom und die wollen Heizung in Häuser einbauen und nicht, meine Heizung ist kaputt. Der sagt, in 5 Jahren kannst du dir den Föhn nehmen und kannst dich im Winter hinstellen mit dem Föhn, dass es noch warm ist. Es ist kein Witz. Man muss sich das mal überlegen. Wenn du, der sagt, die sind so blöd. Ich habe mich richtig aufgeregt bei dem Gespräch. Wenn ein junger Mann, nochmal so wie du, du bist natürlich wahrscheinlich viel weiter, weil du ein Genie bist, mit dem, was du tust. Aber egal. Wenn ein junger Mann auch Ehrgeiz hat und sagt, als Beispiel, ich mache eine Handwerkerausbildung und danach mache ich meine Meisterschule, der kommt vor Lachen nicht in den Schlaf, geldmäßig. Der sagt, da gab Zeiten, da mussten wir für Aufträge 100 Kilometer und mehr fahren. Mhm. Brauchst du gar nicht mehr. Nee, nee. Wenn du sagst, ich bin Deutscher, Handwerker, du brauchst gar nicht deine Umgebung mehr verlassen, weil du hast immer zu tun. Das ist nicht erschreckend, das ist also ein Gewerk, was ausstirbt und wir werden irgendwann keinen haben. Ich habe mit jemand von einer Aufzugsfirma Otis mich unterhalten. Darf ich eigentlich gar nicht erzählen hier? Das ist mir ganz schlecht geworden. Ich will für dir zu weit alle Einzelheiten, so Leute. Raus kam dabei, der hat gesagt zu mir, Heiko, Tag wird kommen, da stehst du vom Fahrstuhl, da steht geschlossen dran. Kann ich mir nicht vorstellen, ist aber so. Weil wir haben keine Monteure, die mehr ganz
doch,
machen.
Doch, also ich weiß das auch.
Es wird gar nicht mehr ganz gemacht, du stehst dann da, dann muss ich 10 Etagen laufen. Ja. Und das ist jetzt die tolle Globalisierung, frage jetzt mal so in den Raum hinein, die wir haben.
Ja,
wie verdreht das doch ist, ne? Du sagst mir selber, das wird noch nicht mal beworben, die Schüler, die werden sogar weggebracht davon und sagen, ich will YouTube-Star werden, sagst du mir gerade, Fußballer. Ja, was soll denn das werden, was soll denn aus dem Land Deutschland werden? Wie seht ihr denn das? Ist das nur mal ein Beispiel jetzt mal aus dem Leben gegriffen gerade gewesen?
Naja, also dazu muss man ja wissen, dass Niki und ich, wir haben uns letzte Woche ja in Würzburg getroffen auf Einladung von Peter Weber. Und der hat jetzt ja eben so ein Bürgerforum initiiert. Und da waren wir bei dem Treffen dabei. Und Peter hat uns das ja auch gesagt, dass sich Leute an ihn wenden von Verbänden, von Ärzte, Lehrer, Polizei, denen es wirklich unter den Nägeln brennt, weil die eben auch genau diese Probleme sehen, die auf uns zukommen. Und da haben wir uns ja, ich denke mal, beide einfach angesprochen gefühlt und haben gesagt, da machen wir mit. Das, was ich super toll finde, weil Niki, der ist so alt wie einer meiner Söhne. Und von daher, dass jetzt auch die junge Generation vertreten ist, Peter ist 66, ich bin 52, sodass wir sozusagen generationenübergreifend versuchen wollen, Leute mit ins Boot zu bekommen oder in den Zug. Ne? Also es ist ja sozusagen jetzt ein Zug, der sich in Bewegung setzt. Peter Weber hat dazu ja auch schon Interviews gemacht mit Rainer Wendt. dann mit einem Kriminalkommissar, glaube ich, aus Berlin, der eben auch sein Gesicht in die Kamera hält. Und das sind, denke ich mal, Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Das Ganze ist eben parteiübergreifend, sodass man sagen kann, wir müssen versuchen, eben die Gesellschaft wieder zu einen und auf Gefahren teilweise hinweisen, was uns zukünftig droht. Ersten Entlassungen stehen ja nun auch schon wirklich an, ne, von Zuliefererbetrieben, in der Automobilindustrie. Und dass man sagt, so kann diese Politik einfach nicht weiter betrieben werden, wie sie jetzt gerade zur Zeit läuft. Und ich denke mal, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wir hoffen, dass das wirklich große Wellen schlägt und dass wir mit vereinten Kräften eben wirklich was für dieses Land erreichen können. Also ich kann das ja nochmal aus Lehrersicht sagen. Man ist ja irgendwie davon ausgegangen, dass jetzt irgendwie 15.000 irgendwas an Grundschullehrern fehlen. Jetzt fehlen aber schon 26.000 Lehrer in den Grundschulen. Und das ist natürlich echt ein Riesendesaster für eine, ich muss jetzt ja echt schon sagen, einstige Bildungsnation.
Das ist nur ein Beispiel, ob es diese Bildungssache, das Handwerk, oder die Automobilindustrie,
also es ist ja alles,
Pflege, also es geht ja nur noch abwärts, kann man sagen. Also in Deutschland, wie gesagt, ich fahre oft jetzt nach Polen rüber, auch jetzt am Wochenende, weil ich kann das immer nicht ertragen, muss ich dazu sagen, teilweise, was hier abläuft, noch ein paar normale Menschen zu sehen. Weil Deutschland hat ja wirklich einen Sonderstatus mittlerweile weltweit, dass die Leute, man sagt ja, über Spanien lacht die Sonne, über Deutschland lacht die Welt. Also muss man fairerweise sagen, also das kennst du vielleicht auch von den Mails, die du bekommst. Und jetzt spreche ich natürlich für euch, dass ihr so viel Energie da reinsteckt. Wie sieht es denn aus in den nächsten Jahren, Niki? Hast du Hoffnung noch, dass doch was kippt oder musst wirklich die Leute die schmerzhafte Erfahrung machen?
Also ich sag mal,
Rezession, wie auch immer.
Die Jugend ist ja eigentlich das, was man daraus macht. Also das heißt, warum die Jugend heute so ist, müssen sich die Menschen natürlich fragen, die diese Jugend eben gefördert haben, erzogen haben, gebildet haben. Und dass da jetzt eine Mentalität vorherrscht, die zum Teil natürlich nicht befriedigend ist für die Gesellschaft, beziehungsweise dass da auch wirklich sehr vieles eben schiefläuft bei der Jugend auch, ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass diese Jugendlichen eben, was Werte angeht, ich würde es Werteverfall fast schon nennen. Ja, aber da würde ich nicht unbedingt sagen, dass das jetzt eigenverschuldet ist, sondern eben auch durch die Schule. Heißt also eben so Werte wie, ich mache jetzt erstmal, also ich fokussiere meine Ziele im Leben, ich weiß, was ich will, ja, dann eben der Wert der Familie vielleicht auch bei dem betonen würde. Das sind alles so Sachen, die ich schön finde, die heute aber anscheinend nicht mehr so gefestigt werden. Das heißt also, wenn man eine Bildungspolitik hätte, die eben klar wieder den Wert der traditionellen Familie betont, die eben auch klar Anreize im Leben gibt, die eben auch Perspektiven aufzeigt und nicht eben immer nur in irgendwelche Utopien halt geht, ja, dass man eben wieder zielbewusste Jugendliche hätte. Das wäre schon sehr wichtig. Und ich sag mal, das ist natürlich jetzt eine Aufgabe, wenn dann wieder eine ordentliche Politik gemacht werden würde, dann wären die Generationen, die jetzt kommen, natürlich auch wesentlich besser geeignet für die Zukunft, ja, und wesentlich besser drauf. Ja. Ich kann ja nur über mich selbst sagen, ich selbst habe mich häufig als tatsächlich isoliert wahrgenommen, weil ich eben bestimmte Werte vertrete. Das ist eigentlich ganz interessant. Heißt also, wenn ich eben sage, ich bin zielstrebig, ich weiß, wo ich hin will, dann ist das heute, da sagen die anderen, hä, was ist mit dir los? Also Jugendliche, kein Witz jetzt, ja. Also wenn ich zum Beispiel sage, mir ist in der Beziehung Treue wichtig, statt mehrere wechselnde Partner, hä, das ist doch voll uncool, was ist denn das? Ja. Also wirklich, das ist zum Teil wirklich abstrus, ja. Und ich finde, dass solche Sachen, das ist natürlich der Grundstein, wenn man natürlich auch sagt, später, ach, arbeiten kann erst mal warten oder sowas. So eine Einstellung kommt ja nicht von irgendwo. Das fängt ja ganz früh an, ja. Und gerade für jemanden wie mich, der eigentlich immer wusste, wo er hin will, was er will, ist es halt sehr hart gewesen, auch zu sehen, dass man damit fast schon Außenseiter ist. Oder dass man eben dadurch häufig sogar in die Opferrolle kommt, weil man eben anders in diesem Sinne tickt. Und für die Zukunft könnte ich mir nur wünschen, dass da auch wieder aktiv vorgegangen wird. Also, dass die Jugend nicht mehr mehr oder weniger so gehalten wird, sondern es muss natürlich auch jemand aktiv diese Jugend wieder stark machen. Und es geht nicht von heute auf morgen, aber da sind natürlich die jetzigen Erwachsenen noch in der Pflicht. Es gibt ja auch, wie gesagt, hier die Frau Paulsen, Lehrerinnen, die eben noch Verantwortung zeigen, ja, in ihrem Beruf. Ja, es ist ja nicht jeder Lehrer so, dass er eben diese Indoktrination voranfährt. Es ist auch nicht jeder Lehrer so, dass er solche Sachen toleriert. Ja. Und ich habe Hoffnung in dem Sinne, dass ich halt hoffe, dass sehr viele Menschen sich noch besinnen werden auf die richtigen Werte zur richtigen Zeit.
Zerbrechen oder ausbrechen, ne? Also wenn ich mir deine Karriere angucke, hast du die Wahl gehabt, entweder daran zu zerbrechen, an dem Mobbing als schwarzes Schaf unterwegs zu sein oder auszubrechen. Das sollte auch anderen Leuten Mut machen, ne? Das ist ja Sagst du als Lehrerin dazu, dass so ein Beispiel so funktioniert? Er hat sich sogar selbstständig gemacht.
Ja, also man muss ja auch sagen, nach einem Tal kommt auch immer wieder ein Berg. Und ne, wo Sonne ist, da ist auch Schatten. Und es geht immer irgendwie weiter. Und ich denke, auch gerade an solchen Erfahrungen, da wächst man auch. Also ich war eben halt auch immer eher so die Außenseiterin, nie die Mitläuferin. Ich bin nie laut gewesen oder unverschämt, aber habe immer so meinen Weg gesehen, wo ich gedacht habe, nee. Also ich bin auch immer so mit diesem Spruch aufgewachsen, wenn ich dann auch gesagt habe, ja, aber alle dürfen. Ne? Dann hat meine Mutter immer gesagt, ja, und wenn alle das machen, dann springst du auch in die Elbe, so ungefähr. Ne? So, und von daher war das irgendwie so meine Position. Und ich muss sagen, ich bin mir bis heute treu geblieben. Und das ist eben halt auch wichtig. Das denke ich auch. Du hättest natürlich auch einknicken können und sagen, naja, ich lösche meinen YouTube-Kanal und ich mache jetzt nichts mehr und Hauptsache, ich ecke hier nicht an und komme irgendwie mit meiner Ausbildung durch. Aber das ist ja auch ein Zeichen von Stärke letztendlich, so eben so diesen Weg zu gehen, wie du ihn letztendlich gehst.
Ich kann nur sagen, hätte ich ihn bei 20.000 damals gelöscht, das war ja damals so, und da war aber weit nicht dieser Erfolg erkennbar, hätte ich nicht dran geglaubt, dann hätte ich heute nicht die 100. Das heißt also, manchmal ist es wirklich so, dass auch das Schicksal dann so einen Weg einfach ebnet.
Das ist ja dieser Pareto-Prinzip, sagt man ja, 20% machen 80% des Umsatzes aus der Wirtschaft. Es geht ja letztendlich auch um die Energie, ist so vergleichbar. Ne? Du bist auf einer Landebahn, also ein Flugzeug will steigen, da musst du Energie reinpumpen ohne Ende. Dauert eine Weile, er fliegt, aber wenn er fliegt, machst du einen Autopilot an und fliegt. Aber die meisten schaffen nicht abzuheben. Die bleiben in diesem Bereich. Also bei dir wird bedeuten, ach nee, hat doch nicht gebracht, 20.000, stampf ich mal in den Kanal. So, aber viel wichtiger ist jetzt eins, weil ich weiß, wie die Zuschauer denken, die zuschauen, gerade die jungen Leute, die werden jetzt im Kopf, läuft der Kopfkino ab, wenn argumentieren, ja, aber ich bin ganz alleine, weil ich sehe das genauso wie ihr, aber meine Klassenkameraden sind genau wie bei dir, auf der anderen Seite, meine Eltern, mit denen kann ich auch nicht drüber reden, und bei dir ist es ja was anderes, muss man fairerweise sagen, du hast ja gute Unterstützung in der Familie. Was würdet ihr, also einmal aus Sicht eines Schülers, aus der Sicht einer Lehrerin, diesen Menschen sagen? Was würdest du dem sagen beispielsweise?
Also ich kann natürlich immer nur wiederholen diesen Punkt, dass es eben so ist, nur weil etwas medial eben ganz oft gezeigt wird oder weil das eben so die Mainstream-Meinung zu sein scheint, ist es noch lange nicht so beliebt, weil es ist ja im Prinzip wie Werbung. Ja? Werbung ist ein Produkt möglichst beliebt darstellen. Aber im Endeffekt heißt es nicht, dass dieses Produkt beliebt ist, sondern dass es eben nur beliebt dargestellt wird. Ja? Und genauso ist es auch mit gewissen politischen Positionen oder Ansichten. Die sind eben gerade das, was erwartet wird. Das heißt aber nicht, dass sie das in 10 Jahren noch sein werden. Das heißt auch nicht, dass derjenige, der neben dir sitzt gerade, in Wahrheit nicht genauso denkt, ja, aber es genauso unterdrückt, wie du selbst eben.
Ja? Jetzt sagt er dir, aber Niki, verstehe ich alle, ich bin voll bei dir, glaub das alles. Ich bin trotzdem alleine, was soll ich machen? Ich brauche da irgendjemand, mit dem ich mich unterhalten kann. Ich bin isoliert.
Also wie gesagt, im Internet findet man auch sehr viele gleichgesinnte Menschen tatsächlich und da kann es auch zu persönlichen Treffen kommen. Also es ist nicht so, dass man da wirklich alleine ist. Es gibt halt wunderbare Vernetzungsmethoden. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt in dieser Phase, wo ich das jetzt eben mache. Und ich kann auch nur jedem sagen, ihr müsst jetzt nicht selbst Videos machen, um eben aktiv zu werden. Ihr könnt euch mit lokalen kleinen Vereinen oder Gruppen vernetzen, die eben dieselben Interessen haben. Ihr könnt euch da einbringen, ihr könnt da Freunde finden. Das ist alles da und es sind viele Menschen und man kann da genauso leben, wie wenn man eben die andere Mainstream-Meinung hat. Also im Endeffekt sind die Strukturen mittlerweile sehr gut.
Wie siehst du das, Petra?
Also ich sehe das genau wie Niki. Diese Vernetzung, glaube ich, ist ganz wichtig. Und deswegen denke ich auch, ist dieses Bürgerforum tatsächlich auch eine gute Möglichkeit, um eben Gleichgesinnte eben zueinander zu bringen. Und ich hatte im Vorgespräch, bevor eben dieses Treffen in Würzburg war, hatte ich mit einer Dame auch aus Hamburg Kontakt, die eben auch mit in Würzburg war. Und die dann auch sagte, oh, Frau Paulsen, Sie melden sich bei mir und das ist super und ich dachte, ich bin hier in Hamburg alleine und habe ich gesagt, nein, das ist überhaupt nicht so. Ich kenne ganz viele Lehrer, die sind um die 60 rum und sagen, ich werde hier noch verrückt und traue mich aber nicht, mich zu äußern. Und dann denke ich auch, das ist ganz erschreckend, aber ich bin der Ansicht, was ich so aus meinem Umfeld wahrnehme, dass ganz viele Menschen wirklich unzufrieden sind, sich eben halt nicht mehr trauen, ihren Mund aufzumachen. Und diese muss man tatsächlich eben aus dieser inneren Migration letztendlich wieder zurückholen. Weil was uns die Medien kundtun, heißt ja nicht, dass das tatsächlich auch so ist. Und da gab es ja, glaube ich, vor kurzem auch in der FAZ irgendwie so eine Umfrage, dass viele sich eben gar nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen. Das ist halt,
sogar eine Mehrheit.
Oder, ja, ja, so ja viel, genau.
Wir sind mehr und die ganzen.
Ja, genau. Und deswegen denke ich, also wir müssen Menschen haben, die mitdenken, die sich eben nicht ein X für ein U vormachen lassen und dass sie einfach wissen sollen, sie sind eben nicht alleine. Auch wenn die Medien irgendwas anderes kolportieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Hast du von Glöbeck auch sehr gut formuliert, nur weil sie am lautesten schreien, heißt es noch nicht, richtig, dass sie die Mehrheit sind. Ne?
Genau.
Das haben sie immer ganz gut drauf, die anderen mit Trillerpfeifen, mit allen Zip und Zack, mit irgendwelchen bezahlten Transparenten und man mit. Ich bringe ja mal gerne das Beispiel, wir sind mehr, weil mein Kameramann, ein guter Mann, den ich sehr mag, und auch die Jungs von Eingeschenkt TV, die wirklich Ahnung haben und die haben mir mal erklärt, ich kenne mich nicht so aus, aber ich liebe sowas mal zu hören, weil Technik ist nicht mein Ding. Und haben die mir gesagt, was da aufgefahren worden ist damals in Chemnitz, unvorstellbar, das hat Millionen gekostet. Also da hätte auch ein Konzert von Rammstein stattfinden können. Also mit Kameras, die von A nach B automatisch da langlaufen, also Geld spielt gar keine Rolle, um etwas in Szene zu setzen. Ja. Das wollt ihr damit sagen? Du setzt zwar so geniale Szene und alle sagen, Wahnsinn, so viele Leute. Aber in Wirklichkeit waren damals 50.000, glaube ich, da oder so. Aber es sind Millionen von Leute, die nicht so sehen. Das meint ihr damit doch sicherlich. Und die sprecht ihr ja an.
Also ich kann dazu auch konkret sagen, ich arbeite jetzt gerade aktiv daran, dass dieses Mehrheitsgefühl sich auch ändert. Also ich sag mal, es wird ja jedem auffallen, wenn ein YouTube-Kanal immer weiter wächst, dass es viele Menschen sind. Erstens das, ja. Zweitens auch die Feedbacks zu den Videos, die ich bekomme. Ja. Also selbst wenn da mal ein organisierter Shitstorm oder irgendwas auf dem Video stattfindet, trotzdem sind sie am Ende nicht mehr, so viel kann ich sagen. Und dann noch konkret eben zur Interessenvertretung Bürgerforum, wo Petra Pause und ich jetzt auch ein Teil davon sind. Da wollen wir auch nochmal zeigen, ganz klar, dass das eben ganz normale, gesellschaftsfähige Positionen sind, die wir vertreten. Ja. Dass es das ist, was man früher mal bürgerlich-konservativ genannt hat. Ja. Heute nennt man das Neurechts oder rechtspopulistisch oder dergleichen. Und dass man das eben auch nicht machen kann. Also das muss ich mal so ganz klar sagen. Ich sehe nicht ein, warum wir Deutschland diesen Kräften überlassen sollten, die eben sagen, wir ziehen es jetzt komplett durch, diese ganze Agenda, die wir haben. Und ich sehe auch nicht, dass die Leute, die eben so denken wie wir, was ja sehr viele Menschen sind, dass die sich das einfach bieten lassen. Also es ist einfach Zeit, dass die sich jetzt sammeln. Und ich glaube auch nicht, dass die anderen dann gewinnen werden, sage ich ganz ehrlich.
Also ich kann jetzt nur sagen, viel Glück wünsche ich euch für euer Projekt. Ich glaube auch, dass ihr damit sehr viel Erfolg haben werdet, weil ihr das aussprecht, was viele Leute denken.
Und ja, das glaube ich auch.
Ja, auf jeden Fall. Und auch natürlich viel Erfolg für eure beiden Bücher, die ich mittlerweile schon gelesen habe, kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Und Schlussbotschaft, Petra, von dir kurz und dann von Niki an die Zuschauer noch.
Also ich hoffe, dass sich eben auch ganz viele junge Leute angesprochen fühlen, eben durch Niki und sein Engagement. Und ich denke, es sind tatsächlich ganz viele, du hattest ja auch das Thema Familie angesprochen. Mhm. Was ich von Schülern so mitbekomme, ist denen Familie so wichtig. Und da arbeiten ja auch eben Kräfte dran, eben die Familie zu zerstören und nach dem Motto, alles ist möglich. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich so eine Aufbruchszeit. Ich habe tatsächlich... wenn ich jetzt sagen würde, es ist 11:55, dann würde ich natürlich den Leuten keine Hoffnung geben können. Aber man muss ja sagen, Politik wird von Menschen gemacht. Und wenn das Pendel in die eine Richtung schlägt, kann es natürlich auch wieder in die andere Richtung ausschlagen. Und von daher hoffe ich, dass sich die gesellschaftliche Mitte tatsächlich wiederfindet. Und dass wir Deutschland doch noch irgendwie wieder auf einen guten Weg bringen. Das ist so meine Botschaft.
Ich kann mich dem auf jeden Fall anschließen. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich sehe, wie viele Menschen diese Sache unterstützen, die jetzt mich persönlich unterstützen, aber auch generell die freien Medien unterstützen oder eben Projekte, die eben darauf abzielen, endlich die Wahrheit ans Licht zu bringen, endlich eben alternative Plattformen zu schaffen. Und ich kann nur sagen, es gibt so viele Menschen, die sich da engagieren und man muss sich immer wieder bedenken, sehr viele Menschen opfern irgendwas auf, um das Ganze machen zu können. Ja, die verlieren vielleicht ihren Job oder bekommen vielleicht Drohungen oder verlieren alte Freunde. Ich spreche da jetzt mittlerweile leider aus Erfahrung, wie die meisten wissen. Und ich kann nur sagen, das sind alles Opfer, die man bringt. Aber ich bin davon überzeugt, dass sich das am Ende alles lohnen wird.
Ich bedanke mich für die wunderschönen Schlussworte, Petra, Niki. Vielen Dank fürs Kommen. Viel Erfolg nochmal für eure Projekte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Sendung bei Schrank TV Talk. Euer Heiko.